Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle, FFK, dem Film- und Serien-Podcast von Rolling Stone. Wir machen mit dem Tarantino-Ranking weiter und sind bei Kill Bill Volume 1 angelangt. Das ist Tarantinos erster Film nach 6 Jahren Pause gewesen. Seine bis heute auch längste Pause, die er zwischen 12 Filmen gemacht hat. Zuvor hat er 1997 Jackie Brown gedreht. Und alle waren natürlich gespannt, in einer Zeit, auch in der das Internet noch bei weitem nicht so schnell war wie heute, womit er denn nachlegen würde. Diesmal nicht mehr mit einer Romanverfilmung wie bei Rum Punch, sondern tatsächlich wieder mit einer originalen Geschichte. Er kündigt den ja schon im Vorspann als Fourth Film an. So ein bisschen so wie so ein Countdown. Heute weiß man ja, Tarantino behauptet oder will daran festhalten, steif und fest, nur noch einen einzigen Film zu drehen, den er, und darüber müssen wir sprechen, fälschlicherweise als seinen 10. bezeichnen wird, weil er nämlich dazu übergegangen ist, die beiden Volumes von Kill Bill 1 und 2 als einen Film gelten lassen zu können, nur damit er halt irgendwie erst 9 insgesamt gedreht hätte und noch einen Platz frei hat für sein krönendes Finale. Viele Fans beten das inzwischen nach. Man bekommt manchmal auch so Kommentare, die uns auch darauf hingewiesen hatten beim Rolling Stone. Wie, oh, wieso bezeichnet ihr denn irgendwie nur als oder als getrennte Filme? Das sind natürlich 2 getrennte Filme. Sie kamen zu unterschiedlichen Zeitpunkten und aufgeteilt ins Kino. Und diese Trennung gibt allein deshalb schon Sinn, weil beide stilistisch sehr unterschiedlich sind. Der erste Kill Bill ist ja vor allen Dingen ein asiatischer Martial Arts Film. Der zweite geht hier eher Richtung Spaghetti Western.
Wobei natürlich auch bei dem ersten Bill-Film, wie Tarantino selbst ausführt, der Yakuza-Thriller, der Samurai-Film, auch schon der Spaghetti-Western oder Italo-Western. Er sagt aber lustigerweise selbst auf Spaghetti-Western. Und verschiedene andere Genre-Elemente, darunter der italienische Giallo-Film, mindestens zitiert werden. Ne? Also der ist sich natürlich vollkommen des eklektischen Charakters dieses Films bewusst, dass er selbst die beiden Bill-Filme als einen betrachtet, kann man natürlich verstehen. Er hatte das Drehbuch schon angefangen zur Zeit von Pulp Fiction, dachte auch an Uma Thurman, hat aber vor Jackie Brown dieses Projekt aus den Augen verloren. Und er hatte schon Inglourious Basterds und er wollte in Inglourious Basterds oder wie Uma Thurman sagt, den Kriegsfilm zuerst drehen. Sie hatten sich einige Jahre, was schwer vorstellbar ist, aus den Augen verloren, während Jackie Brown und während der Filme, die Uma Thurman dann drehte. Und als sie sich wieder trafen, war er so begeistert von seiner eigenen Idee von Kill Bill, die er so viele Jahre schon mit sich herumtrug, dass er jetzt unbedingt schreiben wollte. Und Uma Thurman wurde vor den Dreharbeiten schwanger und er hat sich kurze Zeit überlegt, ob er umbesetzt, hat es natürlich nicht gemacht, weil er sagt, es kann niemand die Braut spielen, außer Uma Thurman. Und die hat es gespielt. Das hat natürlich den Film noch etwas aufgehalten. Im Verlauf, der auch schon vor den Dreharbeiten hatte, RZA von Wu-Tang Clan kennengelernt, die eine gemeinsame Liebe zu B-Movies verbindet und zu den Genres, die in Kill Bill vorkommen und die sich dann über Kung-Fu-Filme unterhalten haben und über japanische und Hongkong-Filme und Martial-Arts-Filme. Und ganz selbstverständlich hat RZA die Musik geschrieben, ohne dass Tarantino danach gefragt hätte oder ohne dass RZA danach gefragt hätte, sodass auch Originalmusik erstmals in einem Tarantino-Film verwendet wird.
Sehr, sehr dezent auch. Ich hatte, wo du gerade über die Besetzung gesprochen hast, es ist ja ein Kapitel für sich, ab und zu wird das ja auch veröffentlicht, wen Tarantino gerne besetzt hätte für seine Rollen, wen er nicht gerne besetzt hätte, wer ihm versucht wurde aufzudrücken. Jüngst ging ja auch die Runde, dass Johnny Depp für die Tim Roth-Rolle in Pulp Fiction in dieser Kneipe vorgesehen gewesen war, wenn es nach dem Willen des Studios gegangen wäre und auch Harvey Weinstein. Das hatte hatte Tarantino nämlich abgelehnt für die Rolle des Bill, den wir zum ersten Mal erst in Volume 2 sehen, hatte Tarantino tatsächlich kurz überlegt, Kevin Costner anzufragen, dem natürlich die Physis von David Carradine abgeht, aber so ganz, also er wäre vielleicht ein bisschen zu sehr noch Charmeur gewesen, der David Carradine natürlich auch darstellt, aber eine gewisse Art von Drahtigkeit wäre da schon vorauszusetzen gewesen und die hätte Kevin Costner bei diesem Film nicht mehr mitgebracht. Umso besser besetzt sind tatsächlich die Frauen dieses Films. Man muss auch mal sagen, man sieht das bei Lucy Liu weniger, die sozusagen die Artistik nicht demonstrieren muss, im Gegensatz zu Uma Thurman oder Vivica A. Fox. Sie musste anscheinend dieses Karate-Bootcamp, das Tarantino da gegründet hat, nicht mitmachen. Also man fragt sich über Lucy Lews Figur, die ja als Copperhead, als eindeutig als gefährlichste Frau von allen mit dargestellt wird, wie sie es geschafft haben kann, zu so einer Kämpferin zu werden. Aber ich muss nochmal betonen, normalerweise hast du in Filmen Gewalt gegen Frauen nur gesehen, die meistens von Männern ausgegangen ist und in denen Frauen das Opfer sind. Hier ist eine totale Gleichberechtigung in so einer Art One-to-One-Combat.
Ja, es sind sogar eher die Frauen, die einander bekämpfen, ne?
Genau, danke.
Sowohl schon in der Öffnungsszene, dieser spektakulären Küchenszene, wenn sie sich an einer der Vipern, die sie damals zusammengeschlagen haben, töten wollten, in der Küche überrascht und dann die ehemalige Freundin schließlich doch umbringt, obwohl sie sich eigentlich mit späteren Terminen zum Duell verabreden wollen, dann steht die Tochter in der Tür, die von der Schule nach Hause gekommen ist. Das ist die eine Auseinandersetzung, die schon die ersten 10, 15 Minuten des Films einnimmt und die einen überwältigt. Dann ist natürlich eine arrhythmische oder eine nicht chronologische Struktur, wie man das von Tarantino kennt. Es springt dann zurück nach El Paso, Texas, wo die Geschichte eigentlich ihren Ausgang nimmt, wo die Braut nämlich oder wo die Gäste der Hochzeitsfeier in der kleinen Kapelle erschossen werden und man glaubt, die Braut sei tot, aber die Braut Uma Thurman ist eben nicht tot und sie beginnt diesen Rachefeldzug an den vier Vipern, darunter Michael Madsen, Lucy Liu und Daryl Hannah. Und das wird einzeln, Tarantino bezeichnet den Film als Rachefilm, also muss einer nach dem anderen von Uma Thurman umgebracht werden.
Naja, er unterstellt ja den Klingonen auch, dass sie das Zitat Rache ist ein Gericht, das am besten kalt serviert wird, gegründet haben. Ich weiß nicht genau, ob das stimmt, aber dies ist ja der Film, der so ein bisschen, ich nenne es ja mal, das Kulissenkino Tarantinos etabliert hat. Deswegen befürchte ich mich auch schon ein bisschen vor deiner Gesamtbewertung am Ende, weil du ja sozusagen eher bei den Tarantino-Filmen das realistische Kino bevorzugen würdest. Das ist natürlich schon ein Märchenfilm, was man anhand verschiedener Elemente sieht. Also gerade um nochmal auf den Kampf gegen Lucy Liu um auf den nochmal zu sprechen zu kommen, sie betritt ja am Ende eine Märchenwelt, eine Schneewelt, die ja in dieser Bar gar nicht vorhanden ist, in der beide nochmal gegeneinander kämpfen. Man sieht den Anflug auf Tokio in der Businessklasse mit Menschen, die alle Samurai-Schwerter neben sich stehen haben, anstatt ihre Handgepäck. Das sind so Elemente, die für Tarantino heute absolut normal sind, aber die damals die Tür so ein bisschen hin zu einem anderen Kinofilm eröffnet hatten, dass man ihn gemessen an Reservoir Dogs oder an Jackie Brown halt noch gar nicht unbedingt zugetraut hätte. Das hat auch seine Nachteile. Man sieht eine teilweise zu comicartige Darstellung von Figuren, also dass Daryl Hannah als verkleidete Krankenschwester ausgehend auf ihrer Augenklappe auch noch so ein Rettungskreuz stehen hat. Das ist schon so ein bisschen albern. Mich hat das erinnert an diesen King Schultz aus Django Unchained, der mit so einem Zahnarztwagen durch die Prärie geritten ist, wo so ein riesiger überdimensionierter Zahnarztzahn oben auf der Kutsche noch transportiert worden ist. Das ist schon teilweise ein bisschen, finde ich, zu albern. Auch der Superheldenfaktor, dass Uma Thurman anhand ihrer Handlinien erkennen kann, dass sie 4 Jahre im Koma gelegen hat. Ich meine, es ist irgendwie geil und irgendwie ist es nicht geil.
Ja, aber das ist eine herrliche Fantasie, so weniger bei Hannah. Das hat er natürlich grell gemacht. Er selbst sagt übrigens Folgendes dazu. Die Szene in dem Krankenhaus, da Uma Thurman im Koma liegt, da ist ja diese widerliche Szene mit dem Mann, der dafür bezahlt, die komatöse Frau zu vergewaltigen. Das bezeichnet er als Giallo. Und die Daryl Hannah-Szene, dass sie als Krankenschwester verkleidet, sich in das Zimmer schleicht und die Spritze aufzieht, das bezeichnet er als Brian De Palma-Moment. Da ist auch ein Splitscreen, das ist der Brian De Palma-Moment. Bei De Palma gibt es immer diese Verkleidung und auch oft sehr unglaubwürdige Verkleidung. Ne? Also nicht nur Dress to Kill, sondern auch in den anderen, in vielen der Brian De Palma-Thriller kommt dieses Moment der Verkleidung vor. Im Übrigen auch schon bei Hitchcock, aber darüber haben wir schon öfter gesprochen. Also das ist schon hoch faszinierend. Diese Märchenelemente, die natürlich zum Martial Arts gehören, es sagt Lucy Liu auch bei der aller wohl berühmten hübschesten Sequenz des Films in dem Schnee. Die Schneeflocken fallen, der Brunnen schlürft, also der Borken, der Holzbrunnen. Und dann reden beide Frauen gegeneinander an. Da sagt Lucy Liu dann am Ende, das ist doch ein schöner Schauplatz für deinen letzten Blick auf diese Welt. Und man schaut also in diese japanische Märchenwelt, in die Dämmerung und der Schnee fällt. Und dann dauert es da, und die sagt, das sind die letzten 5 Minuten deines Lebens, wenn du nicht mehr zu bieten hast als das, was du bisher gezeigt hast. Allerdings hat sie ungefähr 50 Männer mit Schwertern schon ausgeschaltet. Die Braut hat also alle ausgeschaltet und jetzt kommt Lucy Liu und dieser Kampf, da hast du recht, der dauert nicht sehr lange und man sieht nicht so richtig die Virtuosität von Lucy Liu, die ja die wichtigste Anführerin und die gefährlichste Gangsterin von ganz Japan ist und alle Männer befehligt, ne? Also es nimmt dann ein relativ schnelles Ende. Die Braut kämpft ja mit dem Schwert des Hattori Hanzo. Mhm. So, und sie kündigt das an und oder Lucy Liu fragt, mit was hast du denn da für ein Schwert? Dann sagt sie von Hattori Hanzo. Und Lucy Liu will das nicht glauben. Und dann schließlich sozusagen im Sterben, als sie dann getroffen ist, sagt sie, es ist doch ein Schwert von Hattori Hanzo.
Das Tolle ist, wenn man Hattori Hanzo gespielt von Sonny Chiba, also wenn man Sonny Chiba nicht kennt, merkt man anhand der Inszenierung, also ich kannte ihn vorher nicht vor dem Film, merkt man aber anhand dieser Huldigungsinszenierung trotzdem, dass es ein großer Star gewesen sein muss. Man sieht es an solchen Kurzauftritten, einfach in diesen Nebenrollen.
Der in einer japanischen Serie der genau. 70er Jahre. Da hat Tarantino ihn auch schon gesehen. Ja,
daran merkt man das einfach. Wo du nochmal über seine Vorbilder geredet hast, ne, De Palma. Ich kann ja nur jedem Tarantinos neues, sein zweites Buch, Cinema Speculation, sehr ans Herz legen, indem er über die Filme seines Lebens berichtet, überwiegend New Hollywood aus den 70ern. Da geht es auch um De Palma. Und eine Stelle, die er damals im Kino gesehen hat, das war kein De Palma-Film und ich weiß nicht mehr, welcher Film das war, da sagt irgendjemand im Film, My name is Buck and I like to fuck. Ja. Und da hat Tarantino sich im Kino immer nur beömmelt und konnte nicht mehr, musste fast aufstehen, weil das einfach so lustig, so ein dummer Reim gewesen ist. Das taucht natürlich bei diesem Vergewaltiger Buck natürlich auch auf, wo man mal sieht, wo Tarantino seine Einflüsse her hat, wie er Dialoge übernimmt. Das ist eine Notiz, wenn ich das Buch jetzt nicht gelesen hätte vor einem Monat, ich hätte nie gewusst, dass dieses Zitat des Vergewaltigers daher stammt. Man kann ja nicht über Tarantinos Filme reden, ohne über seine Soundtracks zu reden. Es gibt einige bemerkenswerte Einspielungen. Im Konflikt zwischen Lucy Liu und Uma Thurman hört man Santa Esmeralda. Man kannte das ja eigentlich nur aus der Sportschau in diesem Tor des Monats, in dieses Geklatsche. Da hat man das früher mal gesehen. Dann gibt es noch, wir können das nochmal kurz einspielen. Dann gibt es noch als Kampf- und Signalmusik Ironside, ein Kurzausschnitt von 16 Sekunden von Quincy Jones. Dann gibt es mal diesen Zoom, diese Blickführung auf Uma Thurmans Augen, wenn sie erkennt, jetzt muss sie kämpfen. Und was sich auch stark weitergetragen hat, wo wir schon über Daryl Hannah und der Krankenschwester geredet haben, diese Melodie pfeift nun wirklich jeder Poll auch inzwischen nach. Twisted Nerve von Bernard Herrmann hört man immer wieder, wenn man unterwegs ist. Jemand pfeift diese Melodie nach. Alle haben es natürlich nicht, weil sie damals in den 50er Jahren einen Film gesehen hat, zu dem Bernard Herrmann den Score gemacht hat. Alle haben es natürlich von Kill Bill.
Ja, sicher. Ja, wobei man, ich kann mich daran erinnern, dass es damals ein Wiedererkennen gab. Also ich kannte diese Pfeifmelodie schon und war begeistert, dass sie hier eingesetzt wurde. Natürlich Bernard Herrmann, wobei ich nicht weiß, aus welchem Film es ursprünglich ist, für welchen Film Herrmann das geschrieben hat. Das müssen wir nochmal nachsehen. Wir haben natürlich hier ein umfängliches Material zu Tarantino, aber so viel man auch liest, so viel man auch von ihm selbst hört und liest, man wird natürlich gar nicht fertig mit diesem Film, der gar nicht so lang ist. Ich habe eben nachgesehen, 111 Minuten. Der ist dann überraschend schnell zu Ende. Der ist ja so episch angelegt und durch die episodische Struktur kann er ewig weitergehen. Geht dann natürlich auch weiter mit dem längeren zweiten Film. Aber ich wollte noch eines sagen, noch zu den Genres. diese Anime-Sequenzen, die er in Japan hat anfertigen lassen, erzählen natürlich die Geschichte von Lucy Liu und noch blutiger als der Realfilm. Das ist ja unfassbar blutig. Eine Klischee-Geschichte, wie ihr Vater umgebracht wurde und Blutfontänen, wie man sie noch nie gesehen hat, schießen da, was dann wieder aufgenommen wird in der Szene in Japan, wenn Uma Thurman zum Rachefeldzug antritt und einer Frau den Arm abschlägt, die noch sehr, sehr lange da auf dem Boden sich wälzt. Ja, ne? Das ist eine unfassbare, ja. Comichafte, etwas, wie soll man sagen, etwas saloppe Gewalt.
Das ist die Frau, die aussieht wie Monica Bellucci, aber leider nicht ist.
Julie Dreyfus.
Ja, genau.
Julie Dreyfus. Das,
ja. Der Film hat, wie du es gerade gesagt hast, man sieht das in dieser Anime-Sequenz. Übrigens, all die ganzen Copycats, die Tarantino in den 90ern hervorgerufen hat, in diesen Filmen, ne, Romeo's Bleeding, Killing Zoe und so weiter, da siehst du auch das Klischee, was Tarantino bis zu diesem Film selber nie benutzt hat, aber man immer gedacht hat, es müsste aus Pulp Fiction stammen, nämlich die Pistole, die nicht gerade, sondern seitlich gehalten wird. Das ist das dümmste Klischee, das ist so aus diesem Til Schweiger-Film, wo er dann auch diese Barefoot Productions dann irgendwie, wo er dann halt auch für die Kriminellen machen wollte, die halten die Knarre seitlich. Hier sieht man es erstmal in der Anime-Sequenz, dass einer der Killer von diesem Boss, der den Vater oder die ganze Familie von Lucy Liu auslöscht, der hält die Knarre seitlich. Aber davon mal abgesehen, hat der Film doch, finde ich, eine der stärksten Bilder in einem Tarantino-Film überhaupt, wo wir von Hommagen gesprochen haben. Ich kenne eigentlich kein besseres Bild als das. Und da sieht man noch nicht mal ein Gesicht, da sieht man nur einen Helm, als Uma Thurman in ihrem gelben Bruce Lee-Anzug auf diesem Motorrad sitzt und durch das Seitenfenster auf Julie Dreyfus guckt. Mhm. Ja, man sieht durch diesen Helm hindurch, man glaubt durch diesen Helm hindurch die Emotionen in ihrem Gesicht und diese Wut in ihrem Gesicht ablesen zu können, Rache ausüben zu wollen. Ich finde diese Nachtsequenzen in Japan unbeschreiblich stark. Wahrscheinlich mein liebstes Bild aus einem Tarantino-Film überhaupt.
Mhm. Ja, das ist sehr, sehr gut. Das erinnert übrigens an einen Film von Ridley Scott, an Black Rain. Von 1989, ne? Da kommen die Motorradfahrer, die also vollkommen, die behelmten Motorradfahrer in den schwarzen Anzügen vor, ne? Die sozusagen die Ninjas auf den Motorrädern. Also auch das möglicherweise ein Zitat, der Film hat sicher sehr beeindruckt, weil diese schlimme Ermordung von Andy Garcia enthält. Also der Black Rain-Film und also ungewöhnlich gewalttätig für so einen Mainstream-Film von 1989. Übrigens, der Seitenblick von Uma Thurman ist gleich am Anfang, wenn sie mit dem Pussywagon vor das Haus der Bells fährt, da schaut sie in die Kamera zur Seite und da ist niemand, da ist nur der Zuschauer. Sie schaut den Zuschauer an. Bevor sie das Haus betritt und wenn sie zurückkommt nach vollbrachter Tat, schaut sie wieder zu sein, schaut den Zuschauer an. Das ist meine liebste Szene oder das meine liebsten Szenen in dem Film, die besten Blicke, dass gleich am Anfang dann Einverständnis mit dem Zuschauer hergestellt wird. Ne? Also so etwas, sie zwinkert nicht mit den Augen, sie schaut einfach nur, aber es ist schon das Buhlen um das Einverständnis und das Vertrauen, das Begreifen des Zuschauers.
Ich frage mich die ganze Zeit, welchen Schaden die Braut Beatrix Kiddo eigentlich davongetragen hat. Sie hat ja diese manische Listenführung, hat diese Listenmanie, alles durchstreichen, eine Liste extra machen. Sie kennt ja die Namen der fünf, sie müsste die eigentlich nicht aufschreiben. Und
sie schreibt es aber immer wieder.
Mit einem Pseudonym auch. Ja. Ne? Alle Synonyme sind dabei. Immer wieder schreibt sie es auf und sie streicht es durch. Das ist wahrscheinlich noch der offensichtlichste, also die offensichtlichste Methode, um dieses Trauma zu verarbeiten.
Mhm. Ja, ja. Todesliste und immer wieder auch dieser etwas albernen Kampfnamen. Sie selbst ist ja die Black Mamba, ne? Was ja nicht passt, während die andere Frau der Copperhead ist. Mhm. Und Copperhead müsste eigentlich sie sein.
Ich weiß nicht, ob ich es gut finden soll, dass Tarantino mit jedem Film zunehmend deutlichere Lieder aussucht, deren Titel oder Inhalt die Handlung exakt widerspiegeln. Nancy Sinatra, Bang Bang, My Baby Shot Me Down. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das gut finden soll, ich bin mir nicht so sicher. Also als wir Across 110th Street gesungen hatten, Jackie Brown, war das höchstens auf einer Metaebene ein Lied, das zu ihrer Situation passt, zu Jackie. Der Song handelt inhaltlich nicht die Themen, die Jackie Browns Leben auszeichnen, wenn man mal davon absieht, dass sie als schwarze Frau es schwer hatte, einen Aufstieg zu schaffen, den sie bis dahin noch gar nicht geschafft hat. Aber Bang Bang Baby Shut Me Down, da weiß ich nicht genau, ob mir das nicht zu viel ist, was über den Song schon transportiert wird, was die Szene an sich dadurch abschwächt, weil man sie dann nicht mehr so verstehen muss, wie sie gemeint ist.
Ja, also genau passt der Song natürlich nicht. Eigentlich ist es ein Liebeslied von Lee Hazelwood, das Nancy Sinatra gesungen hat. Dann hat es ihrem Vater Frank auch sehr gefallen und der hat sehr, sehr spät auf seiner eigentlich vorletzten Platte 1981 den Song auch aufgenommen und hat das Geschlecht gewechselt, ne? Weil es jetzt ein Mann singt, das Baby ist dann eine Frau und die hat ihn niedergeschossen. Also eigentlich ein Liebeslied und auch nicht genau auf die Handlung passend. Aber das ist natürlich ein sehr, sehr eindrucksvoller Song, aber einer, den man da erwarten kann. Ne? Da musste er nicht so lange suchen. Bei Dick Dale hat er liebt natürlich Surfmusik, aber Dick Dale kannten einige Leute. Aber doch, der war ja in den 50, späten 50er, Anfang der 60er Jahre bekannt für Pulp Fiction, hat Tarantino die Dick Dale Surfmusik reaktiviert, was Dick Dale dann auch noch zu einiger Berühmtheit verhalf in seinen späten Jahren. Bang Bang ist schon sehr offensichtlich, aber es ist natürlich auch ein sehr, sehr guter, wirkungsvoller Song.
Ja, ich frage mich, dieser Film, ne? Alle reden über Kill Bill 3, wird es das jemals geben, ja oder nein, sogar Tarantino sagt, es wäre interessant, die Geschichte weiterzuerzählen. Alle überlegen sich, wie das aussehen könnte, es könnte dann die Überlegung sein, das überlebende Mädchen von also vom Anfang von Vivica A. Fox, die Tochter, die das mit ansehen muss, ne, als Uma Thurman auch sagt, wenn du später Rache üben willst, ich bin dann da. Ne, sie hat es aber verdient, was ja auch wirklich ein sehr, sehr hartes Urteil ist, dass einem Kind zu sagen hat, dass die Mutter es verdient hat, tot zu sein. Und alle sagen, ja, vielleicht gibt es ja die Rachegeschichte des kleinen Mädchens an Uma Thurman oder dann an der Tochter von Uma Thurman, die das gleiche Alter hat, wie das Mädchen das am Anfang überlebt, also Kampf der Töchter. Allein, dass es solche Spekulationen gibt, die von Tarantino genährt werden, aber zu anderen seiner Filme wie Django Unchained oder Once Upon a Time in Hollywood nicht, das zeigt doch, wie populär eigentlich Kill Bill heute noch ist.
Ja, ja, der Film ist ja ungeheuer attraktiv, auch in der Entwicklung der Figuren. Die Charaktere sind ja tatsächlich wie Comic-Schurken und man bedauert es ja eigentlich, dass Lucy Liu so brutal stirbt und das gleich am Anfang die andere Rivalin stirbt. Ne? Und man hätte sich das noch etwas exzessiver gewünscht oder noch mehr Erzählung. Bei Daryl Hannah geht es ja dann noch eine Weile weiter. Und das kulminiert dann in den Wüstenszenen in dem Wohnwagen mit Michael Madsen und Daryl Hannah auch sehr, sehr eindrücklich. Ja, es ist, da du vorhin sagtest, die Gesamtbewertung des Films, Kill Bill ist nach Jackie Brown mein zweitliebster Film oder die beiden Filme sind meine zweit- und drittliebsten Filme. Ich könnte mich kaum entscheiden. Ich glaube, den zweiten Film mag ich noch lieber. Aber von Kill Bill war ich außerordentlich beeindruckt und habe den Film jetzt noch einmal gesehen und bin noch immer beeindruckt jetzt, aber nicht mehr so atemlos, weil man natürlich um die Anime-Szenen schon weiß. Eines wollen wir noch sagen, die japanische Surf-Band, Surf Rockabilly Band 5678, die Tarantino entdeckt hat, und zwar in einem Kleidergeschäft in Tokio, anderthalb Stunden vor seinem Abflug in die USA bei den Vorbereitungen zu Kill Bill. Da wollte er sich noch was Kleines kaufen in dem Kleidungsgeschäft und da hörte er plötzlich diese Surfmusik und fragte, wer ist denn das? Und dann zeigte man ihm die CD. Und dann sagte er, kann ich die kaufen? Und dann hieß, oh, da müssen wir den Geschäftsführer fragen, das geht nicht so einfach, gehen Sie doch zu Tower Records. Dann sagte er, ich muss in anderthalb Stunden abfliegen, ich schaffe das nicht mehr. Ich zahle Ihnen mehr Geld und Sie kaufen sich bei Tower Records eine neue Platte von dieser Band. Und es wurde der Manager geholt und tatsächlich, es wurde ihm erlaubt, er sagte mir mit Recht, weil sie war schon etwas rüde, etwas brutal gegenüber Japanern, so darauf zu drängen. Aber es wurde ihm gestattet und er zahlte $7. Und so hat er diese 5-6-7-8s entdeckt, die natürlich sehr wirkungsvoll mit den Beehives im amerikanischen 50er-Jahres-Stil und in dieser japanischen Kostümierung Bass, Schlagzeug und Gitarre spielen. Und die ausgerechnet in diesem Haus, das dann zum Schlachthaus wird, nebenbei auftreten.
Das sind sozusagen die Nachfolger von Tito und Tarantula, ja, von Dusk Till Dawn. Ja. Nur, dass sie halt nicht mit zur Meute gehören. Also wahrscheinlich die Ersten, die flüchten, genauso wie Charlie Brown ja auch. Dann kommen wir mal zur Schlussbewertung. Ich gebe dem Film 5 Sterne.
Ja, auch 5 Sterne.
Das wundert mich. Ich hätte gedacht, du würdest Jackie Brown als Einzigen auf der 5 belassen.
Nein.
Okay. Gut,
ich auch. Aber jetzt haben wir fast schon vorweggenommen, wie wir den zweiten Film urteilen.
Ja. Meins wird genauso ausfallen wie deins, glaube ich. Gut, dann bis zum nächsten Mal.
Ja, danke schön.